Deutschlandfunk. Der Abend.
Mit Mario Dobowiszek am Mikrofon herzlich willkommen. Wieder eine kleine Änderung ab heute hier bei uns im Deutschlandfunk. Der Abend beginnt ab jetzt schon um 17.35 Uhr. Die Kulturthemen, die Sie an dieser Stelle bei uns gewohnt sind, hören Sie ab heute vor allem am Kulturnachmittag zwischen 14.35 Uhr und 17.30 Uhr und natürlich auch in unserer Audiothek-App oder im Internet unter deutschlandfunk.de. Jetzt also erst einmal der Blick in die Wirtschaft. Ab 18.10 Uhr dann die politische Großwetterlage. Wir reagieren damit auch auf viele Höreranregungen, die uns erreicht haben. Und eines lassen Sie mich bitte dabei noch unterstreichen. Es geht nicht darum, auf Inhalte zu verzichten, sondern es geht bei allem, was wir hier tun, darum, mit deutlich weniger anwesenden Kolleginnen und Kollegen hier in den Studios trotzdem möglichst viele Themen anbieten zu können. Deshalb versuchen wir deutlich seltener Moderationen, Regie und Technik hier an diesem Platz zu wechseln. Das unterbricht die Kontaktketten auch für uns, auf das wir als Deutschlandfunk weiter sicher senden können. Und in diesem Zusammenhang auch ein Gruß an meine Wirtschaftskollegin Sina Fröndrich, die uns die folgenden Wirtschaftsthemen vorbereitet hat. Es wird Sie nicht verwundern, es geht auch um Corona, denn das Virus und die Maßnahmen dagegen beeinflussen die Wirtschaft massiv. Es geht unter anderem um die Haftung der Banken, um leere Züge bei der Bahn und um die Autoindustrie, die umdenken muss. Zunächst aber blicken wir an die Frankfurter Börse. Welche Entwicklung es dort gibt, das verfolgt Viktor Goitka aus dem Homeoffice für uns. Auch in Frankfurt gilt, genau wie bei uns hier, Abstand halten. Für den deutschen Leitindex, den DAX, hat die Woche mit deutlichen Zugewinnen begonnen. Er hat die 10.000er-Punkte-Marke geknackt. Wo steht er denn kurz vor Handelsschluss?
Ja, er hat sich mit dem Handelsschluss ganz wacker gehalten. Über der Linie von 10.000 Punkten. Bei 10.070 Punkten steht er aktuell. Plus 5,5%, auch an der New Yorker Wall Street geht's rauf. Die Anleger sehen so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. In Italien ist ja die Zahl der neuen Todesfälle gesunken. In Österreich will die Regierung vielleicht manche Schutzmaßnahmen bald wieder lockern. Und das sind so positive Signale, die gut ankommen. Muss man aber auch vorsichtig sein. Solche kräftigen Kurssprünge, die gibt es immer wieder, auch wenn die Börse eigentlich tendenziell nach unten geht und das meiste ja noch längst nicht ausgemacht ist.
Der Autobauer BMW hat den Produktionsstopp in seinen Werken in Europa und auch in Nordamerika bis Ende April verlängert. Wie kommt das an?
BMW-Aktien legen 7% zu. Klingt jetzt merkwürdig, aber schnell mal verglichen mit den anderen Autobauern. Daimler und VW können heute 10 oder 12% zulegen. Das sind schon nochmal ganz andere Hausnummern. Und da zeigt sich, dass die Anleger diesen Produktionsstopp zumindest in den Montagewerken von BMW durchaus wahrnehmen. Dann musste der Konzern ja auch noch melden, dass im ersten Quartal 20% weniger Autos verkauft worden sind. Also die Aussichten für BMW, das sagt das Unternehmen auch selbst, durchaus schwierig.
Auch von Volkswagen gibt es Meldungen, die haben aber wenig mit Corona zu tun, sondern vielmehr mit der Aufarbeitung des Dieselskandals. Was steckt dahinter?
Da gibt es Neuigkeiten aus einem Verfahren in Großbritannien. Da hatten ungefähr 90.000 Autofahrer geklagt. Die hatten Audis, Seats oder Skodas gekauft. Das sind ja alles auch Marken eben von VW. Das Gericht dort sieht es als erwiesen an, dass VW eine illegale Software eingebaut habe, um bei den Abgastests zu tricksen. VW weist aber darauf hin, dass man das anders sehe und dass das Urteil auch noch nicht kläre, ob VW auch dafür haften muss oder ob den Klägern überhaupt ein Schaden entstanden ist. VW-Aktien, wie gesagt, mit knapp 12% an der DAX-Spitze heute, 12% Kurs plus.
US-Präsident Donald Trump schließt Zölle auf Ölimporte nicht aus, um die heimische Industrie zu schützen. Wie entwickelt sich der Ölpreis?
Das ist mehr oder minder eine taktische Wolte. Trump will ja offenbar Saudis und Russen zu einer Förderbremse motivieren. Ob sich allerdings die US-Schieferölförderer auch daran beteiligen würden, das ist die spannende Frage, denn dort gibt es ja keine Ölstaatskonzerne, sondern viele unabhängige Privatunternehmen. Am Ölmarkt rechnen viele dennoch mit einer Förderbremse, zumindest von Saudis und Russen. Der Ölpreis stabilisiert bei $32, je fast der Sorte brennt.
Schauen wir auf den Goldpreis, denn Gold war zuletzt als sicherer Hafen recht gut nachgefragt. Wie sieht es heute aus?
Gold bei $1.649 je Feinunze und auch manche Privatanleger, die Gold kaufen wollten in der letzten Woche, können aufatmen. Es gab ja Raffinerien, die stillstanden, deswegen waren fast keine Münzen und Barren mehr zu kriegen. Diese Raffinerien sollen jetzt aber zumindest ein bisschen wieder aufmachen.
Fehlen noch, und das wollte ich an dieser Stelle immer schon mal sagen, der Euro und die Anleihen.
Die Gemeinschaftswährung verliert leicht auf 1,794 Dollar und die Durchschnittsrendite deutscher Staatsanleihen bei minus 0,43%.
Viktor Goitger mit dem Börsenbericht hier bei uns im Deutschlandfunk der Abend. Schnell und unbürokratisch soll es gehen. Die Bundesregierung hat bereits umfassende Hilfen für Unternehmen und Selbstständige auf den Weg gebracht. Nun hat sie noch einmal nachgelegt. Sie weitet das KfW-Sonderkreditprogramm aus, und zwar so: Kleine und mittlere Betriebe können bis zu 3 Monatsumsätze als Kredit erhalten und der Staat übernimmt die volle Haftung dafür. Unter anderem der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hatte das gefordert, doch es gibt auch Kritik an der 100%-Garantie durch den Bund. Die kennt Theo Gers und er fasst auch den aktuellen Stand in Sachen Corona-Bonds zusammen.
Mittelständler kommen künftig schneller an dringend benötigte Hilfskredite, denn die Bundesregierung legt nach bei den Darlehen, die über die staatliche KfW abgesichert werden. Der Staat übernimmt bei ihnen, anders als bisher, 100% des Haftungsrisikos. Bisher waren es je nach Unternehmensgröße 80-90%, die restlichen 20-10% musste die jeweilige Hausbank abdecken, woran ein solcher Notkredit in Corona-Zeiten häufig scheiterte oder sich in die Länge zog. Nun übernimmt auch der Staat dieses Restrisiko. Aufwendige Prüfungen fallen dabei weg. Es gibt nur eine Bedingung. 2019, also vor Ausbruch der Corona-Pandemie, musste das Unternehmen noch gesund sein, so Finanzminister Olaf Scholz.
Wer schon im letzten Jahr wirtschaftlich tätig war, wer im letzten Jahr schon Umsätze hatte, wer im letzten Jahr eine ordentliche wirtschaftliche Tätigkeit entrichtet hat und wer gern Gewinn gemacht hat, der kann auch 3 Monatsumsätze als Kredit bekommen von der Bank, von uns dann in diesem Fall 100% verbürgt, sodass keine eigene Bewertung der Bank notwendig ist. Und mit dieser 100% Verbürgung ist es dann auch möglich, dass das ganz schnell ausgereicht werden kann.
3 Monatsumsätze, maximal jedoch 500.000 Euro bei bis zu 50 Beschäftigten oder 800.000 Euro bei bis zu 250 Mitarbeitern können so als Schnellkredit binnen Tagen auf dem Konto des Mittelständlers landen. Die Laufzeit beträgt 10 Jahre, der Zinssatz von 3% ist für Scholz dagegen der Preis für 100% Risikoabdeckung und den Verzicht darauf, bei diesen Darlehen groß auf die Kreditwürdigkeit oder das Tempo zu schauen.
Also wenn es klappt, dann können die Banken noch Donnerstag loslegen mit der Bearbeitung der Sachen. Und das wäre schon ziemlich schnell.
Verbesserungen gibt es auch für Solo-Selbstständige, Freiberufler und Kleinunternehmen von bis zu 10 Mitarbeitern. Auch sie können Hilfskredite künftig in 10 statt bisher 5 Jahren tilgen. Außerdem wird die Kreditvergabe unbürokratischer, weil der Staat auf die Abgabe einer Fortführungsprognose verzichtet. Während die Regierung mit diesen Krediten den massiven Forderungen aus Industrie, Handel und Handwerk nachgibt, bleibt sie bei den von anderen EU-Staaten ebenso nachdrücklich geforderten Corona-Bonds standhaft. Die lehnt die Bundesregierung unverändert ab und daran wird sich bei den morgigen Beratungen der EU-Finanzminister nichts ändern. Denn auch Kanzlerin Merkel will keine neuen Schuldeninstrumente wie Corona-Bonds es wären. Die Bundesregierung setzt auf den Euro-Rettungsschirm ESM. Hier sollen Kredite weitgehend ohne Auflagen vergeben werden und auf ein Kreditprogramm der Europäischen Investitionsbank EIB. Ferner auf das von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorgeschlagene Programm SURE. Damit würde wie in Deutschland Kurzarbeit finanziert. Angela Merkel:
Wir als Bundesrepublik Deutschland haben mit dem Kurzarbeitergeld sehr gute Erfahrungen gemacht. Nicht alle können das in gleichem Maße im Augenblick tun und deshalb das Angebot bis zu einer Höhe von 100 Milliarden Euro. Da müsste Deutschland 7 Milliarden Euro sozusagen Garantien geben, ein solches Instrument zur Verfügung zu stellen, damit Arbeitsplätze nicht verloren gehen.
Genau auf dieser Linie bewegt sich auch Finanzminister Olaf Scholz. Auch er ist gegen Corona-Bonds und verweist vor allem darauf, dass alle anderen von Deutschland favorisierten Instrumente vor allem einen Vorteil haben. Sie helfen schneller als die neuen Bonds.
Wir brauchen auch keine Debatten über die Frage, wie man seine Wirtschaft in Zukunft aufstellen soll, sondern wir brauchen jetzt schnelle, direkte Hilfe. Und zwar solche, die auch gleich funktioniert. Und deshalb haben wir gesagt, es gibt 3 Instrumente, die wir schon haben. die verfassungsfest sind in Deutschland, die mit den europäischen Verträgen übereinstimmen und die wir diese Woche scharf schalten können, wo wir nicht lange Parlamentsverfahren, Volksabstimmung und sonstige Dinge überall in Europa brauchen.
Der Finanzminister im Bericht von Theo Gers. Bilder aus einem ICE in diesen Tagen zeigen, viele Sitze bleiben leer. Das Reiseaufkommen im Fernverkehr liegt zurzeit gerade mal bei 10-15% dessen, was sonst üblich ist. Das erklärte die Deutsche Bahn heute. Doch das Angebot weiter einschränken, das will sie nicht. Und das, obwohl Gewerkschaften das zuletzt immer wieder gefordert hatten. Wie geht die Bahn mit den Corona-Maßnahmen um, mit den drohenden Einbußen? Dazu hat sich Bahnchef Richard Lutz zu Wort gemeldet. Aus Berlin berichtet Nadine Lindner.
Die Deutschen halten sich an die Bitte, über Ostern nicht zu verreisen. Dieses Fazit zieht Bahnchef Richard Lutz am Vormittag in einer telefonischen Pressekonferenz.
Wir sehen in den Buchungszahlen für die Osterfeiertage und die üblichen Tage davor und danach im Moment überhaupt kein erhöhtes Volumen, keine erhöhte Nachfrage.
Und auch sonst bleibt der größte Teil der Bahnkunden zu Hause oder nutzt andere Verkehrsmittel. Es ist ein dramatischer Einbruch.
Im Fernverkehr liegt das Reisendenaufkommen im Moment etwa bei 10-15% des Normalniveaus und im Regionalverkehr durchaus vergleichbar bei etwa 15%, regional durchaus unterschiedlich. Gleichzeitig fahren wir derzeit etwa 75% unseres Angebots im Fernverkehr.
Eingestellt wurden im Fernverkehr aber vor allem Fahrten ins Ausland oder touristische Strecken. Im Regionalverkehr finden rund 2/3 der Verbindungen statt, was in etwa den Wochenendfahrplänen entspricht. Das wolle man auch beibehalten, so Lutz, um Menschen den Weg zur Arbeit zu ermöglichen. Dass der Rückgang in den Fahrgastzahlen sich auch negativ in den Bilanzen niederschlagen wird, ist absehbar. Das könnte schwierig für die Bahn werden, denn schon im vergangenen Jahr kratzte sie an der vom Haushaltsausschuss festgelegten Verschuldungsgrenze.
Wir sind im letzten Jahr mit 24,2 Milliarden Verschuldung auf der Bilanz aus dem letzten Jahr rausgekommen. Dieser Größenordnung sind wir im Moment auch unterwegs. Und ja, natürlich ist klar, dass diese Nachfrageausfälle, die wir im Moment ja querbeet im Personen- und im Güterverkehr sehen, uns ein Stück weit dann eben in der Kasse fehlen.
Gegebenenfalls müsse man sich mit dem Haushaltsausschuss noch einmal verständigen zu den Finanzen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Deutsche Bahn ihre internationale Nahverkehrstochter Arriva in diesem Jahr nicht über die Börse verkaufen wird. Man halte zwar an den strategischen Verkaufsbemühungen fest, sehe aber realistischerweise keine Umsetzung in diesem Jahr, so Lutz. Arriva bündelt das Nahverkehrsgeschäft des Staatskonzerns mit Bus und Bahn in ganz Europa und hat seinen Sitz in Großbritannien. Der Verkauf war geplant, um wieder Geld in die Kassen der Bahn zu spülen. Zu Medienberichten, nach denen die Bundesregierung ein relevantes Grundversorgungsnetz für die Bahn festlegen will, äußerte sich Richard Lutz nur ausweichend. Das Handelsblatt hatte heute berichtet, dass eine neu eingesetzte Taskforce aus Verkehrsministerium, Deutscher Bahn und Verkehrsverbänden nach einem Bahnnetz für die Krise suchen soll. Es soll eine Rückfallebene sein, die auch dann funktioniert, wenn viele Lokführer, aber auch Fahrdienstleiter an Corona erkranken, sodass kein regulärer Zugverkehr mehr möglich ist. Es ist ein schwieriges Unterfangen. Zwei virtuelle Treffen, so das Handelsblatt, brachten noch keine Ergebnisse. Die Streckenauswahl im 33.000 Kilometer langen Eisenbahnnetz ist umstritten. Der Güterverkehr hingegen an den deutschen Grenzen laufe trotz Kontrollen gut, so Lutz am Vormittag. Aber obwohl man im Güterverkehr einige neue Kunden habe gewinnen können oder mit Aktionen wie einem Zug voller Nudeln Aufmerksamkeit habe erringen können, brechen auch Kunden und damit Fahrten weg.
Etwa auch so in der Größenordnung um die 70%, aber es ist nicht auszuschließen, dass in den nächsten Tagen und Wochen natürlich in dem Maße, wo auch Nachfrage zurückgeht, Sie kennen das Thema Automobilindustrie, was für uns natürlich eine große Rolle spielt, dass das nochmal zusätzlich auf die Nachfrage drückt.
Wann die Bahn wieder zum Normalbetrieb zurückkehren kann, dazu konnte Bahnchef Lutz heute nicht sagen. Die Politik gebe das Tempo vor. Einige Maßnahmen wie die Desinfektion von Personenzügen werde man aber auch nach der Lockerung der Kontaktbeschränkungen beibehalten.
Soweit der Bericht von Nadine Lindner. Und wieder stellt ein Unternehmen die Produktion um. Statt Textilien, unter anderem für die Autoindustrie zu nähen, werden nun Schutzmasken gefertigt. Denn gerade die fehlen derzeit in Kliniken und Pflegeheimen. Vor allem solche wie die FFP2-zertifizierten Masken. Der Osnabrücker Zulieferer Sender, bekannt als Hersteller von Autotuning-Teilen in den 1980er Jahren, will solche Masken nun in großem Stil produzieren. Schon jetzt fertigt er 50.000 Masken am Tag. Bald schon sollen es 100.000 sein. Dietrich Mohaupt berichtet.
In der Produktionshalle laufen die Maschinen auf Hochtouren. Das italienisch-deutsche Unternehmen Zender kann für die Verarbeitung der hochwertigen Mikrofasern für die Schutzmasken auf einen modernen Maschinenpark zurückgreifen, erläutert Geschäftsführer Norbert Borner.
Wir stanzen dieses Material über eine Stanzanlage, die dafür im Einsatz war, Interieurteile zu stanzen für Türverkleidungen.
Anschließend werden die Masken mit speziellen Schweißgeräten zusammengesetzt. Mit dem Stammpersonal von 55 Beschäftigten am Standort Osnabrück kann Zender derzeit 50.000 bis 60.000 Schutzmasken pro Tag produzieren. Noch in dieser Woche soll die Zahl auf etwa 100.000 Masken pro Tag steigen, mit dann etwa 130 bis 140 Beschäftigten. Der Bedarf ist riesig, betont Norbert Borner.
Wir bedienen jetzt zuerst Krankenhäuser und öffentliche Einrichtungen. Also im medizinischen Bereich liefern wir diese Masken. Also wir verkaufen die nicht jetzt am Endverbraucher, können wir im Moment nicht, weil der Bedarf so hoch ist.
Um künftig die Produktion von Schutzausrüstung im Land zu stärken, hat der Bundesfinanzminister Scholz heute Morgen in der ARD finanzielle Unterstützung für Unternehmen bei ähnlichen Projekten angekündigt. Und auch Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil, SPD, fordert ein Umdenken.
Wir lernen ja im Moment auch aus dieser Krise alle miteinander einiges. Zum Beispiel, dass wir uns nicht darauf verlassen können, dass bestimmte Produkte eben aus fernen Ländern ständig zu uns kommen können.
Nach der aktuellen Corona-Krise werde in Deutschland das Tragen von Schutzmasken ganz anders bewertet werden als bisher, so Weil weiter. Deswegen werde es auch auf Dauer für solche und ähnliche Produkte einen entsprechenden Markt geben.
Ich bin überzeugt davon, Masken werden sehr viel mehr zum Bild in der Öffentlichkeit, aber zum Beispiel auch in den Unternehmen gehören, wie wir das zum Beispiel aus Asien ja immer schon wieder gekannt haben. Da hat es uns manchmal befremdet, wenn Menschen mit Masken auf unseren Fernsehern erschienen sind. Ich bin sicher, das wird auch bei uns in Europa künftig der Fall sein.
Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil im Bericht von Dietrich Mohaupt. Ein Schutzschirm, Soforthilfen und KfW-Kredite. Die Bundesregierung hat verschiedene Programme auf den Weg gebracht, um die Wirtschaft angesichts der Corona-Einschränkungen zu stützen. Noch eine Maßnahme, auch der Zugang zum Arbeitslosengeld II, also zu Hartz IV, das sind 432 Euro im Monat, wird erleichtert. Die rund 400 Jobcenter verzichten nun ein halbes Jahr lang auf die Vermögensprüfung. Viel zu tun für die Beschäftigten also auch dort. Sina Fröndrich hat mit einer Mitarbeiterin gesprochen über ihren Alltag im Jobcenter.
Persönlich sind die Beschäftigten in den Jobcentern nicht mehr zu erreichen. Anträge und Fragen gehen vor allem telefonisch oder per E-Mail ein. Und das sei in den vergangenen zwei Wochen deutlich mehr geworden.
Also aktuell geht es nur darum, dass wir diese Flut von Anträgen, weil die Leute Geldnot haben, dass wir die bearbeitet bekommen, damit die Leute Geld haben, damit sie ihre Sachen bezahlen können, sich zu essen kaufen können. Das ist wirklich, wenn man nichts hat auf dem Konto, elementar.
Bei der Jobcenter-Beschäftigten melden sich vor allem Selbstständige, Künstlerinnen und Künstler, aber auch Studierende, denn auch die haben zurzeit Anspruch auf Arbeitslosengeld II.
Auch die Studenten, die ja eigentlich nicht Arbeitslosengeld II berechtigt sind, haben aktuell die Möglichkeit, ihr weggebrochenes Einkommen, also für diesen Zeitraum jetzt das darlehensweise von uns zu bekommen, der Bedarf, den wir quasi ermitteln können.
An anderen Standorten würden dagegen eher Anträge von einfachen Arbeitern und Kurzarbeitern gestellt, die aufstocken müssen. Um schnell Bescheide auszustellen, hat sich das Jobcenter umorganisiert. Arbeitsberatung finde so gut wie nicht mehr statt. Es gehe um schnelle Hilfen. Die Vermögensprüfung ist dabei zunächst ausgesetzt. Abgefragt wird aber trotzdem.
Ja, es geht natürlich darum, wenn jemand ganz viel hat, dass wir dann doch gucken, aha, der kann sich vielleicht doch selber über Wasser halten. Aber es geht darum, dass vielleicht in einem halben Jahr dann eine Prüfung gemacht wird. Das heißt, ich frage schon, haben Sie Vermögen, haben Sie einen Sparvertrag, haben Sie ein Tagesgeldkonto? Das frage ich schon ab. Das wird nur notiert, aber nicht berücksichtigt.
Viel zu tun also für die Mitarbeiterin. Es gäbe einen großen Bedarf.
Wir kriegen nicht das, was tagesaktuell reinkommt, tagesaktuell auch abgearbeitet. Also richtig verzweifelte Leute habe ich jetzt noch nicht gehabt. Aber das kann natürlich kommen, wenn Leute jetzt länger warten müssen, weil wir natürlich einen Bearbeitungsrückstand haben werden.
Zusätzlich Personal einzustellen, das sieht die Frau eher kritisch. Eine Einarbeitung in komplexe Fragen sei zurzeit gar nicht denkbar. Sie hat deswegen vor allem einen Wunsch.
Ich würde mir wünschen, dass mal in der Tagesschau oder weiß ich nicht, in Tagesthemen, dass mal gesagt wird, all diese Jobcenter und Arbeitsagenturmitarbeiter. Ich höre immer nur die Ärzte und die Leute im Supermarkt und all die anderen. Aber bei uns nehme ich immer nur wahr, die wissen doch sowieso alle nichts und da erreicht man auch keinen. Aber kaum mal, dass jemand sagt, ach, da bin ich mal zurückgerufen worden und die tun, was sie können. Und ja, einfach mal so, dass jemand mal sagt, nee, da sind auch Leute, die tun was. Wir schaukeln keine Eier.
Der Appell einer Jobcenter-Beschäftigten im Bericht von Sina Fröndrich aus unserer Wirtschaftsredaktion. Damit schauen wir ins Ausland. Die türkische Wirtschaft, die kriselte auch ohne Corona schon gewaltig. Die Covid-19-Pandemie sorgt nun dafür, dass das Geschäftsleben weitgehend stillsteht. Der Staat versucht mit Hilfsprogrammen gegenzusteuern, etwa für Tagelöhner oder Kurzarbeiter. Um das zu finanzieren, hat Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan Unternehmen und Bürger dazu aufgerufen, Geld in einen staatlichen Sonderfonds zu spenden, wenn sie sich es denn leisten können. Christian Buttgereit meldet sich aus Istanbul.
Schon vor dem ersten offiziell registrierten Corona-Fall in der Türkei am 11. März befand sich das Land in einer Wirtschaftskrise. Eine Möbelfabrikantin aus Zentralanatolien, die ihren Namen lieber nicht nennen möchte, erzählt, dass sie bisher ganz passabel über die Runden gekommen sei, weil sie einen Großteil der Produktion nach Europa exportierte, bis Corona kam. Seitdem wurden die meisten Aufträge auf die lange Bank geschoben.
Wir sind ja mit 47 Leuten sind wir wohl ein klein bis mittelständischer Betrieb. Und wenn wir jetzt keine Einnahmen haben in den nächsten paar Wochen, dann wird es schwierig.
Im Moment herrscht Kurzarbeit in der Fabrik. Es wird nur an 2 Tagen pro Woche gearbeitet. Maximal 3 Monate können sie das durchhalten, sagt die Unternehmerin. Die großen Autofabriken internationaler Marken in der Türkei haben ihre Bänder ganz angehalten. Schlimm sieht es auch im Tourismus aus. Eigentlich würde die Saison Ostern beginnen. Doch schon allein, weil alle internationalen und Inlandsflüge eingestellt wurden, kann niemand kommen. Die Folgen für Unternehmer und Beschäftigte liegen auf der Hand, sagt der Wirtschaftsjournalist Barış Soydan. Im Tourismus arbeiten mehrere Millionen Menschen. Ein großer Teil von ihnen wird arbeitslos werden. Betroffen sein werden auch alle Branchen, die mit dem Tourismus in Verbindung stehen. Das wird zu vielen Pleiten führen. Immerhin hat die Regierung recht schnell reagiert und ein Hilfsprogramm über 100 Milliarden Lira aufgelegt, umgerechnet etwa 14 Milliarden Euro. Finanziert aus dem Fonds der Arbeitslosenversicherung. Doch das könne allenfalls ein Anfang sein, meint Wirtschaftsjournalist Soydan. Öffentliche Banken gewähren sehr günstige Kredite bis zu 25.000 Lira. Die kleinen Unternehmen werden für die nächsten 3 Monate von der Mehrwertsteuer und vom Arbeitgeberanteil der Sozialabgaben befreit. Doch eine Pleitewelle lässt sich damit nicht verhindern. Auch Engin Altay, Vizefraktionschef der oppositionellen Republikanischen Volkspartei, sieht weiteren Handlungsbedarf auf Seiten der Regierung, vor allem für das Kleingewerbe. Die Auswirkungen dieser Krise können nicht umgangen werden, indem man anbietet, Kredite aufzunehmen und sich weiter zu verschulden. Das würde die Türkei in eine noch größere Krise stürzen. Hinzu kommt, dass die bisherigen Maßnahmen mit heißer Nadel gestrickt wurden und zum Teil auch gar nicht so neu sind, wie die Regierung suggeriert, meint die Möbelfabrikantin aus Zentralanatolien.
Das Einzige, was sie gemacht haben, früher musste man 600 Tage versichert sein, also in den letzten 3 Jahren, jetzt sind es bloß 450 Tage. Aber zum Beispiel bei uns, also wir haben 47 Leute alle versichert und von denen sind nur 37 berechtigt.
Die übrigen 10 erhalten kein Kurzarbeitergeld. Noch schlimmer sieht es für Tagelöhner oder unversichert Beschäftigte aus. Immerhin, wer ohnehin Sozialleistungen bezieht, erhält einmalig zusätzlich 1.000 Lira, also umgerechnet knapp 140 Euro. Dabei hat die Regierung selbst kein Geld. Präsident Erdogan rief deshalb Bürger und Unternehmer zu Spenden an den Staat auf. Wir starten eine Kampagne für die nationale Solidarität. Das Ministerium für Arbeit, Familie und Soziales hat ein Spendenkonto eingerichtet. Den größten Beitrag versprechen wir uns von den großen Unternehmen. Die 7 Gehälter machen bei Erdogan rund 60.000 Euro aus. In der Corona-Krise nicht mehr als ein Symbol. Trotzdem machen vor allem Unternehmer, die Erdogans AKP nahestehen, mit. Sie wissen, auch wenn es gerade umgekehrt ist, nach Corona sind sie wieder auf das Wohlwollen des Präsidenten angewiesen.
Christian Buttgereit über die türkische Wirtschaft in der Krise. Es ist das älteste Atomkraftwerk Frankreichs und wohl auch das umstrittenste. Das AKW Fessenheim. Es liegt an der Grenze zu Baden-Württemberg und soll noch in diesem Jahr abgeschaltet werden. Nun gab es dort einen Zwischenfall, über den Katrin Hondl berichtet.
Der Reaktor sei am Sonntagvormittag um 10.32 Uhr vorübergehend abgeschaltet worden, so die Mitteilung des AKW-Betreibers Électricité de France, kurz EDF. Grund sei eine Funktionsstörung an einem Wasserhahn. Sobald der Wasserhahn wieder einsatzfähig sei, werde der Reaktor wieder ans Elektrizitätsnetz angeschlossen. Vermutlich morgen am Dienstag, sagte ein EDF-Sprecher der Nachrichtenagentur AFP. Es handelt sich um Block 2, den einzigen Reaktor, der noch in Betrieb ist im AKW Fessenheim. Tierheim. Am 30. Juni soll auch er endgültig abgeschaltet werden. Dann wird Frankreichs ältestes Atomkraftwerk stillgelegt und demontiert. In der Vergangenheit gab es in Fessenheim immer wieder Störfälle, die teilweise erst Monate später bekannt wurden.
Katrin Hondl berichtete. Sie hören Deutschlandfunk der Abend. Gleich die Nachrichten, anschließend weitere Informationen aus Politik und Gesellschaft. Wir blicken unter anderem nach Österreich, wo Kanzler Kurz die Bestimmungen etwas lockern will. Und noch einmal der Hinweis, die alle diejenigen, die Kulturthemen an dieser Stelle vermissen, die finden ab heute statt zwischen 14:30 Uhr und 17:30 Uhr hier bei uns im Deutschlandfunk und natürlich auch im Internet.